Jesus, ich danke dir, dass du nicht im Grab geblieben bist, dass du auferstanden bist, dass du jetzt in Stärke regierst, dass du wiederkommen wirst, um diese Welt zu erlösen und ja, in die vollendete Freiheit zu führen. Ich danke dir, dass du einen guten Plan für uns hast. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jetzt sprichst, dass du uns ja dein Wort gibst, dass du es in unser Herz platzierst. Nur du kannst es auch aufgehen lassen. Ich möchte dich um dieses Wunder bitten, dass du ja uns überführst, dass du uns ermahnst, aber auch ermutigst und näher an das Kreuz von Jesus führst, weil da wollen wir hin und da wollen wir leben, Herr. Amen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass, ja, dass die Reihen voll sind. Es ist schön, dass wir gemeinsam Gemeinde bauen können, dass wir hier auch gemeinsam Jesus anbeten können. Wir befinden uns aktuell in einer Predigtreihe, wo wir den Gemeindebau, den wir jetzt vor der Brust haben, auch geistlich begleiten wollen. Ja, wir, für die Leute, die jetzt Gäste sind, wir bauen ein neues Gemeindegebäude. Aber wir wollen nicht nur äußerlich Gemeinde bauen, sondern wir wollen das auch innerlich mit Veränderungsprozessen begleiten. Deswegen haben wir uns in den letzten Wochen und Monaten auch geistlich dieses Thema Umbau so zu Herzen genommen. Ja, was ist unser Fundament? Was wollen wir auch mitnehmen? Was wollen wir in unsere geistlichen Umzugskartons packen? Welche Werte haben wir schon? Aber jetzt sind wir in einer Reihe, wo wir auch sagen, was wollen wir eigentlich auch loswerden? Ja, welche Bereiche, welche Themen wollen wir vielleicht ausmisten? Wo wollen wir geistlich auch wachsen? Wo wollen wir uns auch als FCG Bielefeld ausstrecken? Und da habe ich heute das Privileg, über das Thema Geld zu predigen. Yay, Geld. Da wollen wir doch alle was von hören. Ja, aber ich glaube, dass das Thema Geld und der Umgang mit Geld und der Umgang mit Besitz auch eine Fessel im Glauben sein kann. Und ich möchte uns heute mit hineinnehmen, was Gott auch für uns bereithält und wie wir auch entfesselt Glauben leben können. Ja, wie wir in Freiheit auch eine Alternativkultur auf dieser Welt prägen können. Geld übt eine große Faszination aus. Ja, ich glaube auch durch alle Altersbereiche hinweg. Ich weiß noch dieses Gefühl, wenn man als Kind 50 Cent Taschengeld bekommen hat und zum Schulkiosk geht und denkt so, ey, der ganze Laden gehört mir, Center Schocker Mauer und sonst irgendwas, ich kaufe alles hier. Ja, es ist, wer kennt das noch? Ja, ich fand das richtig gut. Ne? Oder diese Brötchen mit so einem Schokokuss drin oder so. Naja, ich habe das Gefühl, der Schulkiosk ist der Kapitalismus-Simulator für Kinder. Ja, also da kann man, naja, schwieriges Thema. Okay. Jemand hat mal ein Zitat gesagt, Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Immobilien dazu. Naja, jetzt, ich möchte kein Amen hören, ja? Ja, wie komme ich da jetzt wieder raus? Egal. Ich glaube, dass wir Menschen ein Grundbedürfnis nach Freiheit haben. Ja? Ich glaube, jeder Mensch, den wir auf der Straße ansprechen und den wir fragen, ist Freiheit ein Wert für dich? Die Person würde jetzt sagen, ja, das ist ein hoher Wert für mich. Ja? Und wir dürfen als Christen in Deutschland auch echt davon profitieren. Wir leben in einem freien Land, wir leben in einem guten Land. Und mir fehlt das auch in politischen Debatten, dass wir zu selten dankbar sind für das großartige Land, in dem wir leben. Dafür dürfen wir auch mal für beten, sag ich mal. Aber ich glaube, was ich interessant finde, ist, jeder Mensch in Deutschland würde sagen, ich möchte gerne frei sein. Das ist für mich ein hoher Wert. Aber das Interessante ist, eigentlich ist niemand wirklich frei. Vielleicht ein Beispiel, ja. Wenn ich dafür lebe, möglichst reich zu werden, dann werde ich alles dafür tun, wofür ich Geld bekomme. Das heißt aber, ich lasse die Dinge sein, wofür ich kein Geld bekomme. Das heißt, die Leute, die mir Geld geben, diktieren mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Und deswegen bin ich eigentlich komplett abhängig von denen. Oder wenn ich dafür lebe, beliebt zu sein, dann tue ich nur das, wofür Leute mir Anerkennung zollen. Und dann lasse ich das sein, womit ich vielleicht anecke. Und das heißt, die Leute, die mir Anerkennung zollen, diktieren mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Wenn ich das jetzt mal dreist ausdrücken möchte, bin ich dann der Sklave von ihnen. Oder wenn ich nur das tue, was bei meinen Eltern gut ankommt und wo ich irgendwie, ja, was bei meiner Familie gut zündet, was sie von mir erwartet, dann bin ich auch nicht wirklich frei. Dann bin ich auch der Sklave von meiner Familie, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Das geht übrigens auch, wenn man erwachsen ist, nicht nur, wenn man jugendlich ist. Und ich würde sagen, die biblische Botschaft ist, jeder Mensch ist der Sklave seiner ersten Priorität. Jeder Mensch ist der Sklave seiner ersten Priorität. Das, was auf deiner ersten Priorität ist, diktiert dir früher oder später, was du tun oder zu lassen hast. Und das, was die Bibel uns predigt, ist, der einzige Ort, wo du wirklich frei bist, ist, wenn du Jesus zu deiner ersten Priorität in deinem Leben erklärst. Wenn Jesus auf deinem Herzensthron sitzt, leben wir in der Abhängigkeit zu ihm. Aber die Abhängigkeit zu ihm ist der einzige Ort, wo wir wahrhaftig frei werden. Johannes 8, Vers 36, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Oder 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gebundenheit zu Jesus ist der einzige Weg in echte Freiheit. Und was ich krass finde, was mich in den letzten Jahren immer umtreibt, ist, warum will keine Sau unsere Botschaft hören? Also immer wenn man irgendwo erzählt, ich bin Christ, ist so ein mitleidiges, oh okay, ja, tut mir leid. Aber es ist so, eigentlich haben wir die Botschaft, die Antwort ist für das, was sich die Leute sehen, was sie sich wünschen. Ja? Jeder Mensch sehnt sich nach Freiheit, nach wirklicher Freiheit, vollkommener Freiheit. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, Freude und Frieden. Und was ist die Frucht des Geistes? Liebe, Freude und Frieden. Das heißt, in der Abhängigkeit zu Jesus finden wir diese Fülle des Lebens. Nicht, weil wir jetzt ein Wohlstandsevangelium predigen, aber einfach, weil Jesus die Fülle des Lebens ist. Warum hören uns die Menschen nicht zu? Vielleicht ist es an der Zeit, einen alternativen Lebensstil zu leben, wo wir auch damit klarkommen, wenn wir anecken, weil nur was aneckt, fällt auch auf. Und wenn du hier bist und du bist noch nicht Christ, ja, du hast Jesus nicht auf deinem Herzensthron sitzen, bevor ich jetzt richtig in die Predigt reinstarte, dann lade ich dich ein, mach es heute fest. Ja? Wenn du diese Freiheit schmecken möchtest, dieses Maß an Intimität, an tatsächlicher, echter Freiheit, dann gib dein Leben heute Jesus. Das ist echt die beste Entscheidung, die man treffen kann. In der Abhängigkeit zu Jesus wird unser ganzes Leben ein kontinuierlicher Befreiungsprozess. Und auf diesem Prozess sind wir Christen aber auch keineswegs fertig. Es ist nicht so, dass wir mit der Entscheidung, dass ich mein Leben Jesus gebe, jetzt perfekt sind, alles ist gut. Ja, ich glaube, dann wäre die Welt ein bisschen anderer Ort. Nein, wir sind auch noch nicht perfekt. Aber wir sind gerufen, immer wieder neue Schritte auf diesem Veränderungsprozess zu gehen. Und diese Schritte, die zeigen sich in Entscheidungen, die wir treffen. Und eine dieser Entscheidungen kann sein, dass wir einen anderen Umgang mit Geld lernen. Ich werde uns heute vielleicht an manchen Stellen ein bisschen auf die Füße treten, aber ich möchte uns einladen, dass wir dabei auf Jesus schauen und schauen, was das Herz dahinter ist. Weil in diesen Worten, die Jesus uns gepredigt hat, die vielleicht manchmal anecken, steckt auch eine unfassbar schöne Botschaft. Aber bevor ich darauf komme, möchte ich erst ein paar Gefahren aufzeigen, die das Thema Geld mit sich bringt. Weil es ist heutzutage so ein harmloses Thema. Das wird so harmlos geredet. Aber eigentlich ist das Thema Geld echt ein schwieriges Thema, womit man auch ein bisschen aufpassen muss. Die Bibel zeigt uns nämlich verschiedene Wege, wie Besitz auch zu einer Fessel in unserem Leben werden kann, auch als Christ auf unserem Glaubensweg. In Prediger 5, Vers 9 steht, wer Geld liebt, hat vom Geld nie genug. Und wer Reichtum liebt, nie vom Gewinn. Auch das ist nicht. Eine Gefahr von Geld und von der Liebe zum Geld ist, dass uns Geld immer leer zurücklässt. Geld suggeriert uns, dass wir die Welt in der Hand haben, dass wir uns Dinge kaufen können, dass wir uns Dinge leisten können. Oh, ich habe die Übergänge vergessen. Egal. Gut, PowerPoint-Anfänger. Aber Geld suggeriert uns, dass wir unsere Sehnsucht im Herzen stillen können, aber was wir eigentlich gar nicht stillen können. Wir haben eine Sehnsucht nach Übernatürlichem im Herzen, aber alles, was wir uns für Geld kaufen können, ist nicht übernatürlich, es ist materiell. Und nichts Materielles wird deine Sehnsucht nach Übernatürlichem stillen können. Und deswegen, alles, was wir uns kaufen, wird uns leerer zurücklassen, als wir vorher waren. Und das ist übrigens auch der Grundmotor unserer kapitalistischen Gesellschaft, dass das, was du kaufst, dich frustriert, weil es nicht die Sehnsucht erfüllt. Aber diese Frustration wird auf das nächste Produkt gelenkt, was man sich kauft. Und dann kauft man und so streckt sich immer nach Neuem aus, merkt, dass man dabei immer leerer wird. Und die Botschaft von Jesus ist nicht, dass wir uns irgendwo nach Norwegen in eine einsame Berghütte zurückziehen, obwohl das echt was mit sich bringen würde. Aber die Botschaft von Jesus ist, dass wir in dem Hier und Jetzt genug haben. Und darauf komme ich auch noch häufiger zu sprechen. Die zweite Gefahr von Geld ist, dass es unsere Hoffnung auf sich zieht. 1. Timotheus 6, Vers 17. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind. Leute, das sagt Paulus in einer Zeit, wo die Leute nicht mal fließend Wasser hatten. Wir haben sogar fließend warmes Wasser, ja, und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Wir sind damit gemeint. Also wir sind aus der Perspektive von damals aber sowas von unfassbar reich. Und Paulus sagt hier, Geld bringt eine Gefahr mit sich, dass wir unsere Hoffnung darauf setzen. Jesus predigt uns, mach dir keine Sorgen, ich will dich versorgen. Ich möchte für deine Sicherheit sorgen. Geld predigt uns, mach dir keine Sorgen, deine Lebensversicherung wird für deine Sicherheit sorgen. Oder mach dir keine Sorgen, was du essen wirst, dein Geld wird dich versorgen. Dein Arbeitgeber wird dich versorgen. Geld predigt ein Alternativevangelium, wenn wir zu sehr darauf hören. Und Besitz und Wohlstand hat die Gefahr, das Wort Gottes zu ersticken und Frucht und Wachstum zu verhindern. Markus 4, Vers 19. Doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Dieser Vers ist für mich wie eine Überschrift über dem aktuellen Standard, den wir als deutsche Gemeinde leben. Nicht an allen Stellen, nicht für jeden. Aber ich sehe, ich spreche mit echt vielen anderen Gemeinden so, und in ganz, ganz vielen anderen Gemeinden sind Männer passiv und nicht da. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Vers uns da zeigt, woran das liegt. Die Sorgen ihres Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden ersticken das Wort Gottes, dass es ohne Frucht bleibt. Und wer sich nur darum dreht, wie man das Geld, was man hat, vielleicht noch besser anlegen kann, wie man vielleicht noch einen besseren Urlaub finanzieren kann, wie man vielleicht noch ein fünftes Auto finanzieren kann und, der wird keine Frucht bringen, die ewigen Bestand hat. Weil die Frucht, die wir als Christen auf dieser Erde bringen sollen, das misst sich nicht in Euro, sondern in Dollar. Nein, Spaß. Die Frucht, die wir bringen sollen, die misst sich in Menschenleben, die gewonnen werden. Und hier merken wir spätestens schon, dass Geld auch ganz schnell eine geistliche Rolle einnehmen kann. Ja? Geld kann unser Herz binden. Matthäus 6, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Komme ich später nochmal drauf. Aber so viel zu dieser Stelle. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir dem, was uns am kostbarsten ist, immer wieder Opfer bringen. Zeit, Geld, Aufmerksamkeit. Und das ist in vielen Punkten auch gut, ja. Also wenn du Kinder hast, solltest du durchaus deinen Kindern auch Aufmerksamkeit opfern, so oder Zeit geben, ja. Das ist wichtig, dazu sind wir auch gerufen. Aber dieses Prinzip im Menschen ist, dass wir dem, was uns am wichtigsten ist, unser Wichtigstes geben. Und das, was wir haben, was am wertvollsten ist, ist unser Herz. Und wenn wir nicht aufpassen auf unsere Herzensprioritäten, werden wir unser Herz verschenken. Und dazu hat uns Jesus auch gerufen, dass wir ihm unser Herz geben, unser Herz schenken. Die Frage ist nur, schenken wir es vielleicht zwischendrin jemand anders? Besitz fordert in der Bibel auch oft Anbetung und Hingabe. Ja, in Matthäus 6, Vers 24 sagt Jesus, du kannst nicht, jetzt übertragen gesagt, dem Geld und mir gleichzeitig dienen, weil einer von den beiden Herren wird irgendwann die Oberhand gewinnen wollen. Eine von den Prioritäten wird sich durchsetzen. In 1. Johannes 2, Vers 15 steht, hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Denn wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Und hier meint Johannes nicht irgendwie Afrika, Elefanten und Nordkap und also diese Welt, Planeten Erde so, sondern er meint das, was die Welt attraktiv macht, was die Welt an Vorzüge bringt, was es auch Schönes auf dieser Welt gibt. Das meint Johannes mit Welt. Das heißt, wenn wir das lieben, was die Welt zu bieten hat, mehr als das, was Jesus uns geben möchte, dann hat Gottes Kraft in unserem Leben keine Auswirkung. Dann wird Gott uns nicht verändern. Wir werden geistlich unberührbar bleiben. Und deswegen sagt uns auch Verse aus dem Neuen Testament, dass uns Besitz auch vom Glauben abbringen kann und eine Alternativreligion prägen kann. Ich sage nicht, dass es immer so ist. Ich sage nur, dass die Bibel uns die Gefahr aufzeigt, dass es passieren kann. 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen zubereitet haben. Hier redet Paulus, auch in den letzten Versen, wird nicht über das Geld allgemein geredet. Hier wird über die Liebe zum Geld geredet. Und das ist gefährlich. Geld an sich ist neutral. Die Frage ist, lieben wir das Geld? Und niemand würde sagen, oh ja, ich liebe das Geld so, ich mache der Liebe einen Antrag oder so, sondern diese Liebe zum Geld drückt sich unterschwellig aus. Und Paulus sagt hier zu Timotheus, dass die Liebe zum Geld manche Menschen so bewegt, dass sie vom Glauben abgefallen sind. Das ist eine tatsächliche Gefahr. Übrigens ist Geld auch im Laufe der Zeit zu einem Hauptmotor für ziemlich vieles Übel geworden, so wie es hier auch steht, ja, wenn wir das mal durchdenken. Man könnte noch so viele Sachen sagen, die Geld auch an Gefahren mit sich bringt, dass zum Beispiel Geld auch im Alten Testament ganz, ganz oft Menschen bewegt, sich in Lüge zu verstricken. Oder dass es uns suggeriert, dass wir Dinge, die unverfügbar sind, verfügbar machen können und. Ich könnte noch viele Dinge sagen, aber ich glaube, es wird deutlich, Geld kann große Gefahren bergen. Besitz und Wohlstand können Schwierigkeiten mit sich bringen. Und das wird hier nicht an irgendwelche Nichtchristen gesagt. Ja? Diese Verse werden an Christen gesagt. Paulus sagt das zu Timotheus, einem Gemeindeleiter. Ja? Jesus erklärt das Gleichnis von dem Sämann seinen Jüngern. Jesus predigt diese Verse in der Bergpredigt. Und wir als FCG Bielefeld wollen was Jesus sagt, auch nachfolgend dem Autorität geben und uns dem unterordnen. Das heißt, das ist für uns Christen gesagt. Wir als Deutsche haben ja so den Glaubenssatz, wir reden nicht über Geld. Über Geld darf man nicht reden, wir fragen einander nicht nach Gehalt und sonst irgendwas, sondern Geld ist so ein Tabuthema. Aber Leute, Geld war für Jesus kein Tabuthema. Lest mal die vier Evangelien mit der Brille, wie oft Jesus über Geld redet. Das ist echt viel. Ja? Ich habe leider nicht die Zeit gefunden, das jetzt alles zusammenzutragen. Ich wette, da würden zwei PowerPoint-Folien nicht zu reichen. Jesus hat oft über Geld gepredigt, weil er gesehen hat, welche Chancen und welche Gefahren Geld birgt. Und ich möchte nicht von der Welt den Umgang mit Geld lernen, sondern ich möchte ihn von Jesus. Ein wichtiger Punkt noch dabei, wenn du beruflich mit Geld zu tun hast, ja, wenn du irgendwie keine Bank arbeitest oder sonst irgendwas, dann sagt Jesus nicht, du musst unbedingt jetzt deinen Job kündigen. Das meine ich jetzt nicht, ja. Sondern Jesus möchte, dass wir einen neuen Umgang mit Geld lernen. Vielleicht bist du der einzige Kollege am Arbeitsplatz, für den Geld nicht das höchste Ideal im Leben ist. Sondern wo das einfach was ist, womit man Geld verdient. Deswegen geht es hier nicht um, dass ich Geld verteufeln möchte, sondern ich möchte, dass wir uns sensibilisieren für das, was Gott dazu zu sagen hat. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung, dass ich so eine Dringlichkeit verspüre, dass dieses Thema gerade für uns als Kirche in Deutschland richtig relevant ist. Das habe ich nicht oft, sage ich auch nicht oft, aber ich habe echt das Gefühl, dass Gott auch uns als FCG Bielefeld da noch echt viel eröffnen möchte, wie wir mit diesem Thema ihn verherrlichen können und wie wir ein Zeugnis in dieser Welt sein können. Was ein sehr, sehr gravierender Punkt ist, ist Geld oder die Gesellschaft versucht uns, durch Geld eine alternative Währung für Erfolg zu bieten. Das ist eine der Hauptgefahren von Geld. Eine alternative Währung für Erfolg zu bieten. Die Bibel sagt uns an vielen Stellen ziemlich deutlich, was ein erfolgreiches Leben für Jesus ist. Ja? Man könnte es unterschiedlich formulieren. Ich habe es mal so formuliert. Ein erfolgreiches Leben ist, Menschen zu Jesus zu führen und dort von ihm durch den Heiligen Geist einen anbetenden Lebensstil zu erlernen. Der Menschen zählen übrigens auch wir. Ja? Wir müssen uns auch mal wieder neu zum Kreuz führen, aber auch unsere Familie, unsere Kollegen, unsere Kinder und so weiter. Das ist ein erfolgreiches Leben für Jesus. Menschen zu ihm zu führen und einen anbetenden Lebensstil zu erlernen. Das Problem ist bei Geld, dass es uns einen anderen Lebensstil suggeriert, dass Erfolg etwas anderes ist. Das, was die Botschaft ist, die uns unsere Gesellschaft predigt, ist, ein erfolgreiches Leben ist ein reiches Leben. Bitte nicht zitieren oder so, ist nicht meine Meinung. Aber das ist das, was uns die Welt predigt. Ein erfolgreiches Leben ist ein reiches Leben. Und das geht übrigens auch geistlich, ja? Wir stehen in einer Zeit, wo die Hauptgefahr, der Hauptversuchung in Christen ist, Wohlstandsevangelium zu predigen. Und wenn ich christliche Bücher lese, ist das ganz oft der Konsens, der dabei rauskommt. Ein erfolgreiches Christenleben ist eins, wo du ganz, ganz viel bewegst, wo du ganz, ganz viel machst und tust, wo es dir immer gut geht, wo du immer gesund bist, wo du immer Geld hast und. Das ist ein erfolgreiches Christenleben. Muss man manchmal aufpassen. Ein erfolgreiches Leben aus Sicht der Bibel ist, wo wir Menschen zu Jesus führen. Egal, welches Geld wir auf dem Konto haben. Egal, ob ich jetzt groß rauskomme. Egal, ob ich auf dem Buchcover stehe und ein Buch geschrieben habe. Und ich möchte dazu noch was sagen, gerade an uns Männer, ja. Ein erfolgreiches Leben im Sinn der Bibel misst dem Ewigen mehr Bedeutung zu als dem Vergänglichen. Und du hast von Jesus Verantwortung bekommen für dich, für dein Leben, für deine Familie, für deine Kinder. Und wir haben als Männer die Aufgabe, geistliche Priester für unsere Familie zu sein. Wann hast du das letzte Mal mit deiner Familie gebetet? Wann habe ich das letzte Mal mit meiner Ehefrau für die Welt gebetet? Ja? Ich muss gestehen, ich leider nicht so oft, wie ich gerne würde. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, wo ich merke, dass die Frucht da ist, dass Männer einfach passiv sind. Oft, nicht immer. Und wir sind für Gott nicht erfolgreich, wenn wir Menschen nicht für Jesus erreichen, wenn wir Menschen einfach oder wenn wir Menschen vergessen, aber einfach viel Geld ansammeln. Wenn unser Hauptziel ist, möglichst viel Geld zu sammeln, mein Haus zu bauen, meine 3 Autos zu fahren, sonst irgendwas, und ich vergesse dabei, präsent zu sein für andere Menschen und Jesu Reich zu bauen auf der Erde, dann bin ich nicht erfolgreich für Jesus. Und es ist gut, erfolgreich sein zu wollen. Es ist gut, ein erfolgreiches Leben zu führen. Aber lasst uns an dem Bild von Erfolg arbeiten, was für uns ein Erfolg ist. Wird Jesus am Ende unseres Lebens wirklich zu uns sagen, du treuer Knecht, wenn wir unser ganzes Leben versuchen, wie Könige zu leben? Ich hoffe, ihr seid noch mit mir. Ja, ich habe ja gesagt, es wird knusprig, aber ich glaube, dass das wichtig ist. Von diesem Hintergrund möchte ich uns jetzt in 3 Punkte reinführen. Und ich habe heute eine Ermahnung, eine Ermutigung und ein Bild. Da möchte ich jetzt mal reingehen, was Jesus noch für uns hat. Upsala. Ich lese uns meine Geschichte aus Matthäus Evangelium vor. Da kam ein Mann zu ihm und kommt zu Jesus: Rabbi, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was fragst du mich nach dem Guten? Entgegnete Jesus: Gut ist nur einer. Doch wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Welche denn? Fragte der Mann. Jesus antwortete: Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte: Das alles habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Wenn du vollkommen sein willst, sagte Jesus zu ihm, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich hineinzukommen, das der Himmel regiert. Ich sage es noch einmal: Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes. Es ist eine bekannte Geschichte, aber ich beobachte, dass Leute, die darüber predigen, häufiger diese Geschichte ein bisschen entschärfen. Ja, steckt viel Sprengstoff drin. Aber ich glaube, dass da eine gute Botschaft von Jesus vergraben ist. Ja. Hier kommt ein junger Mann zu Jesus und fragt: Was muss ich tun, um errettet zu werden? Das ist eine super Frage. Ja. Junger Mann, erfolgreich, hat viel Geld, der hat es eigentlich geschafft. Heute würden wir sagen, läuft bei dir. Ja. Und er kommt zu Jesus und fragt: Was muss ich tun, um errettet zu werden? Jesus sagt: Halte die Gebote und lebe einen gerechten Lebensstil. Wir müssen das aus der Brille vom Neuen Testament her denken. Jesus versucht hier nicht, den Mann zu einem perfekten Lebensstil zu überreden, sondern er sagt, dass er das Gesetz halten soll aus dem Alten Testament, was einen Maßstab von Perfektion fordert, den wir aber gar nicht halten können. Und er wollte ihn hier nicht zur Perfektion führen, er wollte ihn zur Sündenerkenntnis führen, dass er merkt, ich kann das gar nicht halten, ich brauche die Gnade Gottes. Ja? Nur so als Hinterkopf. Aber der junge Mann sagt: Jo, habe ich geschafft, alles in Ordnung, die ganzen Gebote habe ich gehalten. Es legt die Messlatte erstmal ziemlich hoch, ja. Aber wisst ihr was? Jesus korrigiert ihn gar nicht. Er sagt hier: Ich habe nie im Leben gelogen. Und wäre das gelogen, hätte Jesus ihm gesagt: Du hast gerade gelogen, ja. Aber Jesus sagt: Ja, stimmt. Hast die Gebote gehalten. Nur so als Hintergrund. Ich bin da leider noch nicht. Das ist schon ziemlich hier oben, ja. Aber Jesus merkt hier, dass eine Sache fehlt. Und zwar, dass das Herz von diesem Mann am falschen Ding hängt. Dass das Herz an seinem Geld hängt. Und deswegen sagt er: Verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Und da merkt der Mann: Mist, mein Herz hängt an den falschen Dingen. Das Problem ist, er wollte lieber ohne Jesus leben, als seinen Lebensstil zu ändern. Und dann geht er weg. Und wisst ihr, was mich berührt hat an dieser Geschichte? Jesus lässt ihn gehen. Und ich habe mich gefragt, wie würde ich reagieren, wenn jemand mich fragt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Ich würde ihm von Gnade erzählen und so weiter. Aber wenn ich einem reichen Mann sagen würde, du musst alles verkaufen, was du hast, und er sagt, okay, dann gehe ich lieber, dann würde ich ihm hinterherrennen und sagen, ja, aber hier, du lebst ja unter der Gnade und nicht so gesetzlich und Jesus hat dich trotzdem lieb. Aber Jesus lässt ihn gehen. Der perfekte Lebensstil, wertlos, weil sein Herz an den falschen Dingen hängt. Jesus sagt hier, dass der Umgang mit Geld uns von ihm trennt. Und vielleicht meine provokante Frage kommt nicht von mir, sondern kommt von Jesus. Was löst es in dir aus, wenn Jesus zu dir sagen würde, verkauf alles, was du hast? Jesus, du bist so gesetzlich, ja? Oder was passiert da? Ja, wird's eng? Bei mir merke ich so, oh, wird ein bisschen eng und ich denke, ja, aber Gnade und so, ne? Aber Jesus stellt diese Frage ziemlich straight. Und ich sage hier nicht, dass du jetzt alles verkaufen sollst, ja? Darum geht's nicht. Es geht hier nicht um das Geld, es geht um das Herz dahinter. Aber Jesus sagt in Vers 24, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Kamel und Nadelöhr. Ich habe daran, oder da, wo die Gesellschaft oder wo unsere christliche Kirche steht, merken wir auch an der Diskussion um diesen Vers. Ja, es gibt unfassbar viele Ausleger, die Versuche unternommen haben, diese Stelle zu entschärfen. Dass das Nadelöhr auf gar keinen Fall so eine Nadelöhr war, sondern dass es irgendwie ein Stadttor in Jerusalem war, wo das Kamel irgendwie sich bücken musste, aber trotzdem durch konnte. Oder dass das griechische Wort für Kamel doch irgendwie Seil bedeutet, dass man ein bisschen frimseln muss, aber dann passt das da durch. Leute, das ist exegetischer Unfug, ja. Ich kann zwar kein Griechisch, aber ich habe echt viel reingelesen. Und wenn man mal wirklich, Exegeten sind nie einer Meinung, ja. Aber wenn man mal die einschlägigen Leute sucht und da mal nachschaut, das meint tatsächlich das Nadelöhr einer Nadel. Ich verschone euch jetzt mal von den Stellen, ja. Spurgeon hat gesagt, man sollte den Schreibtisch zu Hause lassen. Aber wenn ihr da Fragen habt, fragt mich gerne. Am McDonald merkt an, es scheint aus dem Zusammenhang deutlich zu sein, dass der Herr nicht über eine Schwierigkeit, sondern über eine Unmöglichkeit sprach. Kamel und Nadelöhr, also selbst püriert und in Wasser aufgelöst, passt das nicht dadurch, ja? Bitte kein Kamel pürieren. Okay, das Bild werde ich nicht mehr los. Aber das, was Jesus hier sagt, ist, aus eigener Kraft kannst du dich der Kraft des Geldes nicht entziehen. Und was ich interessant finde, ist, wie die Jünger reagieren, ja? Wenn die Jünger wirklich denken würden, ja, das ist ein Kamel und irgendwie ein Stadttor, dann würden sie sagen, ja, okay, gut, ein bisschen schwierig, aber leuchtet doch ein so. Aber das, was die Jünger sagen in Vers 25 ist, als die Jünger das hörten, gerieten sie völlig außer sich und fragten, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Ich frage mich, ob die Reaktion heutzutage anders wäre, wenn Jesus sich hier hinstellen würde und sagt, verkauft alles, was ihr habt. Und ich glaube, dass Geld tatsächlich die Kraft hat, dass wir uns nicht mehr um Jesus drehen, sondern dass wir uns um unseren Genuss drehen und um uns selbst. Gönn dir mal was. Das ist die Gefahr von Geld, dass wir uns nicht mehr um Jesus drehen. Und deswegen sollten wir das Thema ernst nehmen und wirklich diese Gefahr zulassen, dass wir sagen, ich möchte mein Herz nicht an Geld hängen. Und wenn du hier bist und du merkst, boah, irgendwie kocht gerade was hoch, irgendwie passiert da gerade was, ja. Und willkommen im Club, ich predige das mir auch, ja. Ich merke auch, es ist ein herausforderndes Thema. Aber ich möchte uns dahin führen und sagen, dass, oder uns daran erinnern, dass Jesus Christus die Autorität über unser Leben ist. Und dass Nachfolge eben nicht der Liegestuhl in der Sonne ist, wo wir sagen, jetzt aber die Gnade und jetzt können wir uns das gut gehen lassen. Da draußen ist eine Welt, die verloren geht. Wir sind von Menschen umgeben, die Jesus nicht kennen, die ihre Ewigkeit in der Hölle verbringen werden, getrennt von Gott. Das sollte uns dazu bringen, den Klappstuhl wegzuwerfen und zu sagen, ich habe einen Auftrag, den werde ich ernst nehmen. Ich möchte auf die Straße gehen und den Menschen von Jesus erzählen. Und alles, was mich daran hindert, möchte ich wegwerfen, weggeben. Und in diesem Kontext möchte ich jetzt meine Ermutigung platzieren, ja. Ich habe jetzt viel vor dem Umgang mit vor dem falschen Umgang mit Geld gewarnt. Aber das Ding ist, Geld an sich ist neutral, ja. Geld ist erstmal neutral. Die Frage ist, wofür geben wir das Geld aus? Lieben wir das Geld in der Hinsicht? Was ist mit meinem Herzen los dabei? Und ich möchte dann nochmal unterstreichen, wie gesagt, wenn du irgendwo arbeitest, wo es um Geld geht, brauchst du deinen Job nicht kündigen, aber lass uns nochmal ermutigen lassen, wie kann ich mein Geld einsetzen? Und ich habe das schon vorgelesen in Matthäus 6, Vers 21, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und Geld hat eine Superkraft. Und diese Superkraft ist, dass es unser Herz an etwas binden kann. Das können wir nicht verhindern übrigens. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Das können wir nicht verhindern, dass es unser Herz an etwas bindet. Die Frage ist, woran bindet uns unser Geld? Wofür geben wir unser Geld aus? Wieder eine Frage, die man nicht stellen darf als Deutscher, ich weiß. Aber wofür geben wir das Geld aus? Für Besitz? Genuss? Familie? Ich meine, das ist gut, Geld für Familie auszugeben. Aber Jesus hat in Lukas 14, Vers 26 gesagt, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wieder eine Frage von Prioritäten. Es ist nicht schlecht, eine Familie zu gründen. Okay, es ist gut und wenn du Kinder hast, dann kümmere dich um deine Kinder. Das meine ich hier nicht. Aber die Frage ist, was ist meine Herzenspriorität? Oder geben wir unser Geld für das Reich Gottes aus, dass Jesu Name verherrlicht wird? Und das klingt auf der Bühne immer so leicht, so das zu trennen, aber im realen Leben ist das immer eine Frage von der Herzenshaltung. Ja? Möchte ich mir den Sessel jetzt für mein Wohnzimmer kaufen, weil ich es einfach toll finde, weil ich gemütlich einen Filmabend verbringen möchte und weil ich es schön haben möchte, für meinen Genuss? Oder möchte ich diesen Sessel kaufen, weil ich Gäste bewirten möchte, weil ich Menschen einen Ort bieten möchte, wo sie sich wohlfühlen, weil ich die Gabe der Gastfreundschaft habe und ausleben möchte? Andere Herzenshaltung. Gleiches Produkt so. Deswegen möchte ich uns hinterfragen, warum möchte ich das haben, was ich haben möchte? Wer von seinem Geld gerne und freiwillig für das Reich Gottes gibt, der bewahrt sein Herz davor zu fallen und sich an die falschen Dinge zu binden. Und diese Predigt ist kein Bettelaufruf für unseren Bau, dass ich jetzt sage, wir brauchen jetzt unbedingt Geld, deswegen spendet an die FCG Bielefeld. Ja? Darum geht es mir nicht. Spendet gerne woanders hin, wenn der Heilige Geist es euch aufs Herz legt. Reich Gottes ist viel größer als FCG Bielefeld. Ja? Darum geht es nicht. Darum ist es auch Jesus nicht gegangen. Es geht darum, woran hängt unser Herz? Lass uns die Superkraft von Geld nutzen, aber uns auch der Gefahren bewusst. Und zum Schluss möchte ich noch auf ein Bild kommen. Und zwar hat mich in der Vorbereitung immer wieder dieses Bild vom Starkstrom verfolgt. Ja? Bin kein Physiker, bin handwerklich leider mit 5 linken Händen ausgestattet, mit denen ich leider nicht so viel anfangen kann. Mein Papa hat gesagt, die Wege des Herrn und des Stroms sind unergründlich. Würde ich sehr zustimmen. Aber ich weiß, dass Strom sehr viel Kraft hat. Alles in unserer Gesellschaft funktioniert mit Strom. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte ohne Strom leben, dann spätestens bei der warmen Dusche oder allgemein bei der Dusche wird es dann schon schwierig. Ja? Also wir merken, ohne Strom läuft es bei uns in der Gesellschaft nicht. Auch all die guten Dinge in unserer Gesellschaft laufen mit Strom. Ja? Krankenhäuser, Schulen und so weiter. Strom an sich ist nicht schlecht. Aber Starkstrom kann uns umbringen. Wenn mein Papa als Elektriker früher irgendwelche Starkstromkabel verkabelt hat, hat er sich eine Gummimatte hingelegt, Gummihandschuhe, Gesichtsschutz, einmal durchgeatmet, richtig konzentriert, was gemacht und dann aber ratzfatz raus da, ja? Du machst kein Picknick neben einem offenen Starkstromkabel. Also hoffentlich, bitte nicht. Man umarmt das morgens auch nicht so zum Wachwerden. Starkstromkabel sollte man meiden, aber ohne läuft es nicht. Und ich möchte, dass uns dieses Bild nicht mehr los wird, wenn wir mit dem Thema Geld zu tun haben. Natürlich, ohne Geld läuft es in unserer Gesellschaft nicht. Ja? Spätestens beim Aldi an der Kasse merken wir, dass ein Lächeln nicht reicht, um einzukaufen. Sondern man braucht Geld, um in dieser Gesellschaft teil zu sein, um auch was zu bewegen. Aber ich möchte Respekt vor dem Thema Geld. Wir können mit Geld ziemlich viele gute Projekte voranbringen. Hands of Progress zum Beispiel von Thomas und Grace. Ich weiß nicht, wem das was sagt. So in Afrika Sanitäranlagen bauen zum Beispiel. Das funktioniert nicht, indem man da einfach eine schöne Grußkarte hinschickt und sagt, ne, ich habe eine gute Zeit. Das ist auch nicht schlecht, schreibt die Grußkarte. Aber Geld bewegt auch was. Aber wenn wir alles Geld weggeben, kürzen wir unsere Reichweite auf ein Minimum. Soll jetzt auch wieder keine Hintertür sein, dass man sagt, okay, dann kann ich mein Geld ja doch behalten. So. Sondern es geht darum, du hast es anvertraut bekommen. Es ist dein Medium, womit du Reich Gottes auf dieser Welt bauen kannst. Wir sollten so selten wie möglich und so oft wie nötig mit Geld umgehen. Und dabei sollte sich unser Leben nicht um Geld drehen. Und kurze Anmerkung dazu: Jesus möchte uns davon befreien, dass sich alles in unserem Leben um Geld dreht. Und dass, ich habe jetzt viel darüber geredet, wenn wir zu viel Geld haben und uns nur noch darum drehen. Man kann sich auch um das Thema Geld drehen, wenn man nicht weiß, wie man seine Rechnung bezahlen soll. Wenn man nicht weiß, wie man über die Runden kommt, ja. Und ich möchte uns ermutigen, Jesus hat uns so viele Stellen gegeben, wo er gesagt hat, macht euch keine Sorgen um das, was ihr essen und trinken und was ihr anziehen sollt, weil ich werde euch versorgen. Jesus wird uns mit dem Lebensnotwendigen versorgen. Und wenn du hier bist und du weißt einfach gerade nicht, wie es klappen soll, dann möchte ich dich einladen, traue Jesus es zu, dass er sich als dein Versorger auch erweisen möchte. Auch davor möchte er uns bewahren, dass wir uns immer um unser Geld drehen, wie wir zu wenig haben. Nur so mal als noch einen provokanten Satz. Jesus gibt uns das Lebensnotwendige. Aber ich weiß nicht, ob der Porsche lebensnotwendig ist. Jesus möchte uns befreien, dass wir uns permanent um Geld drehen. Natürlich müssen wir mit Geld umgehen. Aber die Frage ist, mit welcher Herzenshaltung machen wir das? Und das, was ich von meinen Mitmenschen immer wieder mitbekomme, ist, dass es nicht genug Geld gibt. Ich wette, wenn man die reichsten Menschen dieser Welt fragen würde, ob sie genug haben, würden die Leute sagen, ja, aber ich könnte noch mehr haben. Und Jesus möchte uns nicht reichlich geben. Er möchte uns genug geben. Er möchte uns nicht reichlich geben. Ich würde mal sagen, das ist Wohlstandsevangelium, wenn man das sagt. Zumindest kann es so klingen. Er möchte uns nicht reichlich geben, er möchte uns genug geben. Und das Genug, wenn Gott sagt, das ist genug, dann ist genug. Genug ist ein Fremdwort für diese Welt. Aber es ist das Resultat eines anbetenden Lebensstils, den man vor Jesu Thron führt. Wenn wir den ganzen Tag auf Jesus schauen, dann werden wir merken, dass wir genug in ihm haben. So wie dieses Lied, so, ne, du bist genug für mich. Jesus möchte genug für uns sein. Und wenn wir unsere erste Priorität zu Jesus und seinem Reich erklären, dann wird er uns alles andere hinzufügen. Matthäus 6, Vers 33. Lass uns darauf achten, dass unser Geld uns dient und nicht wir unserem Geld. Und ich merke das auch, dass wir als FCG Bielefeld da auch aufpassen müssen. Ja, wir bauen jetzt unser Gemeindegebäude und da wird es auch um viel Geld gehen. Ja, und ich spätestens beim Thema Geld, ich wette, da hat jeder schon mal hier was erlebt, da werden Menschen doch manchmal ein bisschen konfliktfreudiger. Ja? Und dass es trotzdem wichtig ist, wir unser Geld ausgeben, sonst wird das hier leider nichts mit dem Gemeindeumbau. Aber lass uns das auch vor Augen führen, dass es nicht unser Geld ist. Wir sind die Verwalter Gottes. Wenn du dein Geld auf die Sparkasse bringst, klar, 5.000 Euro, und derjenige nimmt sich davon 4.500 Euro, um davon zu leben, und legt die anderen 500 Euro an, dann könnte man sich auch fragen, was machst du da mit meinem Geld? Verwalter leben von dem Geld, womit sie arbeiten, aber sie verbrauchen das nicht, als wenn das jetzt ihr Geld wäre. Und Jesus hat uns Geld anvertraut. Das ist nicht unser. Und ich weiß, dass ich jetzt eigentlich diese Botschaft am Ende nochmal abrunden müsste, nochmal die Gnade unterstreichen müsste. Und ja, das stimmt auch. Wir leben unter der Gnade und ich kann mir das nicht verdienen. Ja? Ich kann nicht irgendwie sagen, ich gebe jetzt alles Geld weg und dann bin ich jetzt ein Jesus-Nachfolger. Aber Jesus hat den reichen Mann gehen lassen. Er ist so radikal. Er möchte unser Herz haben. Die Frage ist, wem schenken wir unser Herz? Und wer ihm nachfolgen will, der muss alles hinter sich lassen. Das alte Leben ist vorbei. Etwas Neues ist geworden. Das ist die Botschaft, die wir im Glauben haben. Das ist nicht ein nices Add-on, was man hat so, sondern es wird uns alles kosten. Das wird eine wilde Fahrt, aber es wird eine Fahrt mit einem guten Ziel. Und ich spüre, dass uns der Geist Gottes in die Buße führen möchte. Buße ist auch ein schwieriges Wort, aber übersetzt heißt es neu denken lernen. Ich möchte kontinuierlich neu denken lernen. Und ich glaube, dass wir als FCG Bielefeld das auch tun dürfen. Neu denken lernen, uns einladen lassen dürfen, um neu denken zu lernen. Ich darf die Band nach vorne bitten. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 21 zu seinen Jüngern, nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, das der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ich habe jetzt nochmal 7 Alternativstellen dazu rausgesucht, ich erspare uns das mal. Aber nicht der, der davon weiß, nicht der, der das ignoriert, sondern der, der das tut. Und ich glaube, dass es relativ eindeutig ist, was Jesus von uns mit dem Thema Geld erwartet. Die Frage ist, sind wir gehorsam? Wollen wir danach leben? Und oft ist es so, dass wir als Prediger so sagen, wir reißen die Latte und dann hängen wir sie niedriger, damit wir drüber kommen. Aber Leute, das ist nie der Predigtstil von Jesus gewesen. Jesus sagt zu dem Jüngling, wenn du vollkommen sein willst, dann musst du das und das und das und das und das tun. Und der Jüngling merkt, ja, ich bin ja gar nicht vollkommen, Mist, blöd. Aber hätte er zu Jesus gesagt, ich schaffe das nicht, dann hätte Jesus gesagt, willkommen im Paradies. Willkommen in meinem Jüngerkreis. Folge mir nach. Und wenn du hier sitzt, genauso wie ich jetzt hier gerade stehe und merkst, Mist, die Latte reiße ich aber jeden Tag, dann willkommen im Club. Jesus hat die Gnade. Nicht als Lehnstuhl, wo wir uns zurücklehnen können. Die Welt ist immer noch auf dem Weg in eine Richtung, wo sie nicht hin soll. Und Jesu Herz brennt immer noch dafür. Aber lass uns unser Geld investieren, um das Reich Gottes zu bauen. Jesus kann aus unserem Befolgen wollen ein Befolgen machen. Durch den Heiligen Geist. Er bringt das Wollen und das Vollbringen in einem anderen Vers. Ich weiß gar nicht, wo es steht. Es ist nicht schwer, in den Himmel zu kommen, wenn das Herz an den falschen Dingen hängt. Es ist unmöglich. Das heißt aber auch, ich muss nichts haben, ich muss nichts tun, ich muss nichts leisten, um in den Himmel zu kommen, außer mein Herz dem zu geben, zu dem ich will. Und ist es nicht schön? Ich habe am Anfang gesagt, das, was auf deiner ersten Herzenspriorität ist, da haben wir als Mensch das Bedürfnis danach, Opfer zu bringen, unser Herz zu verschenken. Und wenn Gott unsere erste Priorität ist, dann wird es zu unserem größten Wunsch, unser Herz immer wieder neu an ihn zu verschenken. Das ist das, was der Heilige Geist tun will. Das ist das, was mit dem neuen Menschen gemeint ist. Was für Menschen unmöglich ist, ist möglich für Gott. Matthäus 19, Vers 26. Lass uns aufstehen. Und ich möchte mit einem etwas ungewöhnlichen Aufruf enden. Vielleicht vorneweg, wenn du hier bist und du merkst, ich bin gefesselt in meinem Leben, ich habe irgendeine Fessel in meinem Leben und ich habe Jesus Christus noch nicht in meinem Herzen, dann möchte ich einladen, nimm Jesus Christus an. Er wird dein Leben in einen kontinuierlichen Befreiungsprozess verwandeln. Es ist heute der beste Tag, um das zu entscheiden. Aber ich würde uns einladen, wie immer Zeltevangelisation und Jugend, lass uns mal die Augen schließen, ja? Und wenn du hier bist und du merkst, dass der Heilige Geist dein Herz überführt und dass er die Fesseln des Wohlstands lösen möchte in deinem Leben, dann geh einen Glaubensschritt. Mach die Entscheidung fest, dass du Geld von deinem und von, dass wir Geld von unserem Herzensthron stoßen. Und wenn du merkst, das ist heute dran, dann möchte ich dich einladen, melde dich gerne, ich möchte für uns beten. Jesus, du bist hier, du bist mächtig, Herr. Du stellst dich dazu, wenn wir Entscheidungen treffen. Und ich danke dir dafür, dass du für uns gestorben bist, um uns zu befreien, dass du alle Fesseln lösen möchtest, egal was es ist, ob es jetzt Geld ist oder was anderes ist. Ich danke dir, Herr, dass du Wunder tust. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du in jedem Herz, das jetzt eine Entscheidung getroffen hat, deine Botschaft für eine radikale Nachfolge aufgehen lässt. Und ich möchte dich auch bitten für alle, die sich im Herzen gemeldet haben, dass du auch dort Veränderung schenkst. Nicht wir können was produzieren. Nicht ich kann dies oder jenes tun, sondern Herr, du bist der Wollen und Vollbringen schenkt. Und ich danke dir dafür, dass du nicht meinen alten Menschen verbesserst, sondern dass du mir einen neuen Menschen schenkst. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt uns da auch als Gemeinde führst, dass wir einen alternativen Lebensstil in dieser Gesellschaft leben können, dass wir in dir genug finden, dass du unser Alles bist, Herr. Danke, dass du uns in die Freiheit führen möchtest, Jesus. Du hast uns befreit und in dir sind wir wirklich frei. Und ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du es würdig bist. Du bist unser König und du verdienst alles, was wir zu geben haben.